England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Die geheimnisvollen, mythischen, großen Steine von Stonehenge. Jeder hat schon mal davon gehört, irgendwas darüber gelesen. Und wir wollen den Mythos heute näher beleuchten. Alles dazu gleich im Britpod. Klaus und ich stehen heute an einem Ort in England, der Menschen auf der ganzen Welt fasziniert. Stonehenge. Ja, man spricht es wirklich mit Betonung auf Henge, wohlgemerkt. Und wer hier schon mal war, der wird diesen geheimnisumwitterten Platz sowieso nie wieder vergessen.
Stonehenge liegt bei Amesbury in Südengland in der Grafschaft Wiltshire. Der riesige Steinkreis aus 33 gigantischen Megalithen und stehenden Quadern. Und bitte, das sind nur die, die heute übrig sind, hat die Fantasie der Menschen seit Jahrhunderten beflügelt.
Nur damit man mal die Größenordnung vor Augen hat, der Durchmesser dieses Kreises beträgt ganze 115 Meter. Und die stehenden Steine sind über 4 Meter hoch und 2 Meter breit. Dagegen sind wir die reinsten Zwerge.
Und das bei je 25 Tonnen Gewicht. Man muss sich mal vorstellen, wie schwer das vor Tausenden von Jahren zu transportieren war. 25 Tonnen! Und dann der Altarstein, der nachweislich von den schottischen Orkney-Inseln stammt. Das sind 1100 Kilometer Entfernung.
Tja, also wenn du vor diesen Steinen stehst, und wir beide haben das ja am frühen Morgen wirklich gemacht, dann ist das wie ein Fenster in die Vergangenheit. Ein magischer Ort, der Geschichten von alten Zeiten erzählt. Und genau dieser magische Aspekt, der hat dazu beigetragen, dass Stonehenge mit so vielen Mythen und Legenden verbunden ist. Es gibt unendlich viele Theorien über Aliens, Druiden, Rituale oder sogar Zeitreisen.
Die Forschung hat ja inzwischen vieles ans Licht gebracht, aber es gibt immer noch eine Menge unbeantworteter Fragen. Was wissen wir? Stonehenge wurde ab ca. 3000, einiges sogar schon ab 4000 Jahren vor Christus erbaut. So ganz genau weiß man das gar nicht. Und es muss ein Platz gewesen sein, der für das Volk dieser Zeit von immenser Bedeutung war.
Die präzise Ausrichtung der Steine und die astronomischen Aspekte werfen viele Fragen auf. Einige glauben ja, dass Stonehenge als eine Art astronomischer Kalender genutzt wurde. Andere denken, es könnte eine spirituelle Bedeutung gehabt haben. Vor allem aber haben diese Steine wirklich eine besondere Bedeutung an den Tagen der Sonnenwende?
Spannende Antworten darauf und auf viele andere Fragen haben uns der Historiker Dan Snow und Heather Sebeer gegeben, die man als Kuratorin von English Heritage oft vor Ort findet.
No matter how many times I come to Stonehenge, it never loses its sense of magic. Its position in the middle of this wide open plain, raised up, looking.
Auch nach so vielen Malen, die ich hier war, ist Stonehenge immer noch magisch für mich. Vor allem seine Position, aufgerichtet in der Mitte dieser weiten Fläche. Und dann die Steine, aufgestellt von unseren Steinzeitvorfahren, vor 4000 Jahren. Ein Ort, der deutlich macht, wie kurz unsere Leben sind, verglichen mit den vielen Generationen, die diese Steine gesehen haben. Es begann vor 3000 Jahren mit diesem Graben dort außerhalb und den ersten Steinen. 2500 vor Christus fügten sie die Blue Stones hinzu, jeder mehr als eine Tonne schwer, nicht aus der Nähe, sondern aus Südwales.
What's amazing about these is that these heavy stones, each weighing more than a ton, were brought not from nearby, but from South Wales. They've identified.
Man hat die Steinbrüche identifiziert. Und das in der Steinzeit. Ohne Räder und Metalläxten. Drumherum war nur Wald. Wie haben sie das geschafft? Dann, ab 2500 aufwärts, haben sie diese riesigen Steine hinzugefügt. In einem großen äußeren und einem inneren Kreis. Auf die Steine haben sie linsenartige Felsen gelegt. Auf den stehenden Steinen waren kleine Erhebungen, mit denen verbanden sich die waagerechten Steine und blieben so am Platz.
And you got these great big pillars here, and you got lintels up there. Now these work exactly like Lego. You have a little knob on top of all of these standing up stones, and then the lintel slots onto that, holding it in place.
Where these huge stones came from has long been a mystery. But now we know, thanks to some brand new research.
Wo die großen Steine herkamen, war lange ein Rätsel. Jetzt weiß man es. In den 1950er Jahren wurden Gesteinsproben genommen. Heute sind die Proben verschwunden, doch eine der Proben wurde in den USA gefunden und analysiert. Demnach stammten die Steine aus dem Marlborough Downs, 25 Kilometer von Stonehenge entfernt. Aber wie transportierten die Erbauer diese Steine? Das bleibt ein Rätsel.
It's a place of such power now, even though we're used to huge structures and grand vistas. Can you imagine?
Es ist ein solcher Kraftplatz. Wie mächtig muss das erst vor 2500 Jahren gewirkt haben? Der größte Teil Großbritanniens war damals von Wald bedeckt. Aber diese Orte lagen frei und offen da. Wer hierher kam, erblickte ein strahlend weißes Monument. Die Steine wurden erst mit der Zeit dunkel. Wie faszinierend muss es gewesen sein, auf diese strahlenden Steine zuzugehen, mit großen Steinen auch in der Mitte und mit dem Altarstein als Zentrum.
Even bigger stones forming a structure in the middle, with perhaps that altar stone there as the centerpiece. What's fascinating though is that the more research they do on this site, the more they discover.
Je mehr man heute forscht, desto mehr entdeckt man. Die linsenartigen Steine obendrauf sind sogar gerundet, um sich dem Kreis anzupassen. Das ist eine spektakuläre Leistung der Steinmetze dieser Zeit. Und so entsteht eine leichte Kurve bei allen Linsenblöcken. Und das haben sie alles mit Steinhämmern geschafft.
Extraordinary knowledge of geometry, let alone stonemasonry. Four and a half thousand years ago. And so, in fact, there's a very, very slight curve on all of these lintels. And they're doing that, they're shaping that with nothing other than smaller stone hammers, with which they're smashing them into shape. We know frustratingly little about the people that built Stonehenge. We don't know how they were organized as a society, whether it was a one tribe or
Wir wissen nicht, wie diese Menschen als Gesellschaft organisiert waren, ob es nur ein Stamm war, der ganz Großbritannien bewohnte. Aber diese Bluestones kommen aus Südwales, also gab es einen Austausch von hier mit den Leuten, die in Südwales lebten. In einer Grabstelle hier in der Nähe fand man Tiere. Diese Tiere stammten aus Nordschottland. Deshalb vermutet man, dass Stonehenge nicht nur das Produkt der hiesigen Menschen war, sondern eine Anstrengung, die über hunderte von Meilen Leute aus Südengland, Nordschottland und Wales umfasste. Und demnach eine Organisation, die man niemals bei Steinzeitmenschen für möglich gehalten hätte.
Some kind of effort that stretched for hundreds of miles across Britain, from southern England to northern Scotland and the west of Wales. And that suggests a political sophistication, an organisation way in advance of anything we'd ever imagined Stone Age peoples being capable of.
Doch die größte Frage bleibt, was macht dieses Bauwerk hier? Man kann nicht hier stehen, ohne die Position zur Sonne zu bemerken. Am Tag der Sommersonnenwende erscheint die Sonne direkt über dem Heelstone. Bei der Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag, steht die Sonne genau zwischen den beiden großen Steinen. Der größere geht noch 2,5 Meter tief in die Erde. Bei Sonnenuntergang fallen die Strahlen also direkt auf den Altarstein darunter. Und da hier das Zentrum des Kreises ist, könnte es bedeuten, dass die Wintersonnenwende wichtiger als die Sommersonnenwende war. Man stand hier, sah die Sonne untergehen, und man wusste, jetzt werden die Tage wieder länger. Die Sonne bekommt wieder mehr Kraft und das Leben kehrt zurück in die Felder und Wälder dieser Menschen.
Could possibly mean that the winter solstice was almost more important than the summer solstice. So you'd stand here and watch that sun go down, it would flash off the altar stone, and that would tell you that from henceforth those days were only going to be longer. That sun was going to be regaining its power and life was going to return to the fields and the forests of these people's world.
Als ich zum ersten Mal als Kind herkam, wurde nie über die Landschaft gesprochen, nur über Stonehenge, über den Steinkreis. Das war's. Jetzt ist das anders. Jetzt ist auch die außergewöhnliche Landschaft Thema. Absolut. Das ist unsere Botschaft. Das Monument steht hier nicht allein, es ist Teil der Landschaft. Es ist der größte bekannte Steinkreis. Hinter uns die typischen hohen Steine mit den Linsen obendrauf. Aber die Technik, die benutzt wurde, ist sehr erstaunlich.
But it's the technology they've used is really quite amazing because this is very dense sandstone.
So das ist ein sehr dichter Sandstein. Wir haben Scans von jedem einzelnen Stein gemacht und dadurch wertvolle Informationen erhalten. Erst haben wir jeden Stein detailliert aufgenommen unter historischen und modernen Aspekten. Und das bestätigte uns, dass alles auf einer Nordost-Südwest-Achse erbaut wurde, was mit der Sonnenwende zusammenhängt.
It confirmed that it is built on a northeast-southwest axis, which is what the solstice alignment is based on.
It is just so dizzying that the technology, the the mathematics that they had access to.
And but when you think about it, they probably did have people we would call mathematicians, you know, engineers.
Es ist schwindlerregend, wie viel sie von Mathematik verstanden. Natürlich hatten sie Mathematiker, Ingenieure und Astronomen, genauso wie Bauern.
Before I ask about the rest of the landscape, can we just talk about the circles just a little bit more?
Lassen Sie uns noch mal über den Kreis reden. Hat man jemals zwischen den Steinen Gräber oder Abfalllager gefunden?
Yes, absolutely, because one of the first things that happens is they enclose the space outside the stone part of the monument with a bank and a ditch. And when that was cut around about 3000 BC, it would have been gleaming white.
Ja, außerhalb der Steine gibt es eine Erhöhung und einen Graben. Als das 3000 vor Christus gebaut wurde, hat es sich von der Landschaft abgehoben. Es gibt zwei Eingänge. Einen von Nordost, wo die Sonne aufgeht am Morgen der Sonnenwende, einen im Nordwesten. Zwischen der Erhöhung und dem Graben gibt es 66 Steinstümpfe oder Zäune, wie wir sagen. Dort sind Feuerbegräbnisstätten, die größte Anzahl in Großbritannien. Nach Ausgrabungen im Jahr 1900 hatte man wieder alles reingeworfen, aber jetzt ist die Stelle wieder geöffnet. Man hat verbrannte Knochen gefunden.
But archaeologists re-excavated one of the Aubrey holes, and there's been a lot of work done now on that cremated bone. And because they're prehistoric cremations, there's still quite a lot of bone material.
Bei prähistorischen Einäscherungen bei niedriger Temperatur gibt es natürlich viele Knochenreste. Man fand Überreste von 60 Menschen, Männer, Frauen und ein paar Kinder. Nach isotopischen Untersuchungen denkt man, dass diese Menschen aus einer Granitregion stammen, vielleicht aus der Region der Blue Stones in Wales. Fantastisch, was man heute alles machen kann.
They may have been associated with where the bluestones are found in Wales, for example. So, as I say, the science just is fantastic, what can be done today.
Das sind schon tolle Erkenntnisse. Stonehenge als Zentrum für die Menschen dieser Zeit. Ich weiß nicht, geht's dir vielleicht auch so, Klaus? Ich schäme mich irgendwie jedes Mal so ein bisschen, wenn ich von solchen prähistorischen Leistungen höre. Man ist ja immer geneigt zu denken, na ja, das waren ja damals ganz einfache Menschen sozusagen, erst auf dem Weg zur Zivilisation, ne?
Von wegen. Das muss man mal ganz klar sagen. Wer solche präzisen astrologischen Berechnungen anstellen konnte, der muss doch super intelligent und voller Wissen gewesen sein, oder?
Absolut. Und dann gibt's ja noch die Frage der Steintransporte. Dan Snow hat das ja gerade schon angeschnitten. Wie haben diese Menschen eigentlich die riesigen Steine überhaupt transportieren und aufstellen können?
Dazu haben britische Wissenschaftler völlig neue Erkenntnisse. 64 der etwas kleineren Steine von Stonehenge sind die sogenannten Blue Stones, Doloritsteine. Man wusste ja schon länger, dass sie von den Preseli Hills in Wales stammen, immerhin aus 140 Meilen Entfernung. Aber jetzt kennt man auch die genauen Steinbrüche.
Aber wie hat man denn diese Brocken wirklich zum Steinkreis transportiert?
Keiner weiß es wirklich. Es gibt verschiedene Theorien. Viele Fachleute meinen, die Menschen damals hätten die Steine mit simplen Rolltechniken transportiert. Man lässt den schweren Brocken einfach über ausgelegte Rundhölzer rollen.
Na, das wäre doch mal ziemlich clever.
Aber enorm aufwendig. Eine andere Möglichkeit: Die Megalithen könnten über die Gletscher dieser Zeit transportiert worden sein.
Ja klar, weil England damals ja teilweise mit Eis bedeckt war. Es war ja auch mal davon die Rede, dass manche Steine, zum Beispiel die Bluestones oder der Altarstein, mit Booten über das Meer transportiert worden wären. Finde ich auch denkbar.
Genau zu diesem Thema, lieber Alex, hat der Wissenschaftler Mike Newbury etwas Interessantes zu berichten.
There's been a lot of support for the sea transport theory.
Es gab viel Unterstützung für die Meerestransportidee. Wir glauben nur nicht, dass sie 3000 vor Christus bereits robuste Boote besaßen, um damit tonnenschwere Steine zu transportieren. Es wäre sehr riskant, einen großen Megalithen über das Wasser zu manövrieren. Im Jahr 2000 wurde es probiert, als ein Millennium-Projekt. Schon eine halbe Meile vom Land entfernt sank der Stein.
The stone sank within half a mile of leaving land. I think that there's a much more plausible possibility that they.
Ich denke, die plausiblere Möglichkeit ist, dass sie diese Steine so weit wie möglich über Land transportiert haben. Es gibt eine gut machbare Landroute von der Nordseite von Wales um Prisilli herum und weiter auf der natürlichen Route durch die Täler von Südwales. Das ist genau die Route für die heutige A40.
It's actually the route taken by the modern A40 today.
Also doch über Land. Aber wie sollte das über größere Entfernungen ablaufen?
Die ultimative Antwort darauf hat der experimentelle Archäologe James Dilley gefunden. Er forscht an den Materialien dieser Zeit. Und er hat ein unglaublich spannendes und überzeugendes Experiment gewagt. Probeweise hat er nämlich für einen großen Felsen einen Transportschlitten gebaut.
The majority of the things that were being made and built in that period were actually made from wood.
Die meisten Dinge dieser Zeit wurden aus Holz und organischem Material gefertigt. Der Stein, um den wir hier heute eine Art Wiege bauen, ist 1,2 Tonnen schwer. Die Bluestones aus Brasili wiegen 1,2 bis 3,2 Tonnen. Hier bauen wir ein Stoßzapfengelenk, etwa wie Nut und Feder. Was es hält, ist der Zapfen, der durchs Loch geschoben wird. So wird der Schlitten eine solide Einheit.
And the thing that tightens it is the peg that drives through the hole. And then that becomes a solid unit. Today we're going to attempt to pull this with school children.
Heute testen wir den Schlitten mit Schulkindern. Natürlich glauben wir nicht, dass die Steine damals von Kindern gezogen wurden, sondern von starken Erwachsenen. Aber es ist ein Test.
So everyone's got a good firm grip on the rope. Yep, no half measures. Good firm grip. 3, 2, 1, pull! Go, go, go! Go, go, go! Stop! Okay, drop the rope and give yourselves a big round of applause.
I thought that was fantastic. So that was just pulled. So that's nearly.
Das war fantastisch. Da wurden fast 1,5 Tonnen im Holzrahmen über die Wiese gezogen, von 30 13-Jährigen und das Ganze 35 bis 40 Meter weit über eine Steigung. Es beweist, dass es funktioniert. Man kann ein schweres Gewicht mit einem Schlitten ziehen, ohne große Vorbereitungen oder Rollen. Auch überraschend, wie effizient das war, ohne dass man viel ziehen musste. Fantastisch.
And actually it was really surprising how efficient it became. Half the team didn't even seem to be pulling much. Fantastically successful.
1, 2, 3, yay!
Ein anderes Wunder ist für mich, dass Stonehenge die vielen Jahrtausende überhaupt so unbeschadet überstanden hat. Ich meine, da gab's Kriege, Naturkatastrophen, Grabräuber nicht zu vergessen. Und trotzdem haben die Steine dort bleiben können, wo sie waren.
Na, da weiß ich jetzt etwas, lieber Klaus, was du sicher nicht weißt. Denn vor über 100 Jahren war Stonehenge einmal in großer Gefahr, sozusagen in falsche Hände zu geraten.
Wie das denn?
Na, du wirst es gleich hören. Denn diese Geschichte ist wirklich schier unglaublich und hat Stonehenge sozusagen das Leben gerettet.
Unter die Lupe genommen.
Um zu verstehen, was im Jahr 1915 mit dem Gelände von Stonehenge passierte, muss man auf die Vita eines Mannes schauen, der in der Nähe dieser historischen Stätte geboren worden war, Cecil Chubb. Sohn eines Sattlers. Fast jeden Tag seiner Kindheit strolchte er mit Freunden zwischen den gigantischen Megalithen des geheimnisvollen Steinkreises herum. Und das große Feld, auf dem sich Stonehenge befand, gehörte seit 1820 der alteingesessenen Familie Antrobus, die nicht viel damit anzufangen wusste. Aus dem Schüler Cecil Chubb wurde im Laufe der Jahre mit viel Fleiß erst ein Jurastudent in Cambridge, danach ein erfolgreicher Anwalt und zusammen mit seiner Frau Mary, die ein Behindertenheim in Salisbury geerbt hatte, begann Cecil seine Freude an sozialen Projekten zu entdecken. Gemeinsam mit Mary machte er das Fisherton House Asylum zum großen Haus Europas für geistig Kranke. Alles, was er anpackte, wurde erfolgreich, auch als Anwalt. Und so wuchs mit den Jahren auch sein Wohlstand. Am 21. September 1915 geschah dann etwas völlig Überraschendes. Mary bat ihren Mann, für sie eine kleine Auktion im Salisbury New Theatre zu besuchen, damit er dort für sie neue Vorhänge ersteigern könnte. Bereitwillig ging Cecil hin und entdeckte zu seinem Erstaunen, dass unter Lot 15 dieser Auktion auch ein Grundstück versteigert werden sollte. Es war das Feld mit den Steinen von Stonehenge. Das Gebot begann bei 5000 Pfund. Auch ein Amerikaner steigerte mit. Und entsetzt erkannte Cecil, wie schnell sich die berühmteste Wiese seiner Heimat in der Hand von Fremden befinden konnte. Mutig und völlig unvorbereitet bot er also mit und bekam bei 6600 Pfund den Zuschlag. Nach heutigem Wert wären das ca. 680.000 Pfund. Und später sagte er dazu einmal, ich fühlte mich unwohl bei dem Gedanken, dass jemand von außerhalb unserer Region oder sogar jemand aus dem Ausland es kaufen könnte und dann irgendetwas damit machen würde. Also bot ich mit. 3 Jahre später ging Cecil Chubbs noch weiter. Er schenkte Stonehenge dem britischen Staat mit der Klausel, dass die prähistorischen Steine für immer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssten und von den Besuchern kein Eintritt verlangt wird. Erst als die Stiftung English Heritage Stonehenge in den 1980er Jahren unter seine Fittiche nahm, änderte sich dieser letzte Punkt leider. Das Königreich aber dankte Mr. Chubbs, indem Premierminister Lloyd George ihn im Jahre 1919 wegen seines so wörtlich patriotischen und öffentlichkeitswirksamen Geschenkes zum ersten Baronet of Stonehenge ernannte. Von allen geliebt starb Sir Cecil 1934 an einem Herzanfall und ist in Salisbury begraben.
Wie rührend. Da sieht man doch mal, was gesellschaftliches Engagement alles hervorbringen kann. Tolle Geschichte.
Aber jetzt wollen wir mal ein paar praktische Tipps geben für alle, die Stonehenge gerne besuchen möchten. Natürlich ist es immer am besten, wenn man mit dem Leihwagen selber dorthin fahren kann, vielleicht in Kombination mit einer Nacht in Salisbury. Aber es gibt ja auch halbtägige Bustouren von London aus.
Zum Beispiel mit der Firma Ticket Tours. Dauert 6,5 Stunden und kostet 81 Pfund. Natürlich gibt's auch noch andere Anbieter im Internet, wie etwa Get Your Guide.
Wenn man selbst nach Stonehenge fährt, ist es wichtig, dass man seine Tickets schon vorher auf der Seite von English Heritage bucht. Da ist es dann nämlich auch ein paar Pfund billiger. Vor Ort kostet das Ticket dann rund 27 Pfund pro Person. Ein Shuttlebus fährt einen dann vom Visitor Center zu den Steinen.
Empfehlenswert ist auch, möglichst gleich morgens oder erst nachmittags aufs Gelände zu gehen. Da hat man nämlich die größten Chancen, möglichst dicht an den Steinkreis zu kommen.
Auch interessant, am Tag der Sommersonnenwende ist der Eintritt immer frei. Wenn dann die Sonnenstrahlen auf diesen einen Punkt fallen, und das ist schon ziemlich spannend, aber natürlich kann man sich vorstellen, was da an diesem Tag los sein wird. Einschließlich der ganzen englischen Druidenvereine, die da auch anreisen.
Alles in allem also, der Besuch von Stonehenge ist ein wahres Muss.
Alle aktuellen Details zu Stonehenge findet man auch auf der Internetseite von English Heritage. Und jetzt gute Reise in die Vergangenheit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.